Seine Mutter hätte diese Suchmeldung gelesen, in der auch stand, dass ich in Seelze wohne. Und da hätte sie behauptet, sie wäre die einzige Frau in Buenos Aires, die in Seelze geboren ist.
49 Menschen, 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland. Der Podcast.
Moin Moin und herzlich willkommen zu Ein Stück Deutschland, unserem Podcast über Flucht und Vertreibung von Jüdinnen und Juden in der Nazizeit. Wir sind bei Folge 66, der fünften ausführlichen Folge zu Ilse Grünewald. Moin Corinna.
Moin Carsten und moin liebe Hörerinnen und Hörer.
Wir machen heute noch eine Folge zu Ilse Grünewald, unserer Protagonistin aus Seelze in Niedersachsen. Warum noch eine Folge, Corinna? Sie ist die erste Person, zu der wir 6 Folgen machen.
Das liegt einfach daran, dass es noch viel mehr zu erzählen gibt. Ich möchte euch nämlich erzählen, wie Seelze und Ilse Grünewald wieder zusammengefunden haben. Dann soll es heute auch darum gehen, welche Folgen das hatte, nicht nur für Seelze, sondern auch für unser Projekt hier, also für Ein Stück Deutschland und wie das alles miteinander zusammenhängt. Das ist nämlich eine Geschichte über einen irren Zufall, eine Verbindung einmal quer über den Globus, über noch mehr Zufälle, über aktive Erinnerungsarbeit und über Menschen, die dieses Gedenken stören oder sogar zerstören wollen.
Ich kenne ja auch nicht alle Details, deshalb bin ich auch gespannt. Dann wollen wir die Rätsel jetzt mal nach und nach auflösen.
Und dafür starten wir mit der Geschichte einer Auswanderin, die so rein gar nichts mit Ilse Grünewalds Geschichte zu tun hat, aber wichtig ist.
Meine Urgroßmutter war 1885 mit ihrer Schwester zusammen, also zwei jungen Mädchen, ausgewandert und hatte meinen Großvater, damals kleines Kind, hier gelassen. Und ja, der war wohl sehr enttäuscht darüber, dass er nicht mitgenommen wurde oder nicht nachgeholt wurde. Der hat dann, als er so 15 war, den Kontakt abgebrochen, nicht mehr gepflegt. Ne? Das muss so um die Jahrhundertwende dann gewesen sein, also 1900.
Das war die Stimme von Bärbel Mayer.
Erzähl uns mal, wer ist Bärbel Mayer und warum erzählt sie hier diese Geschichte?
Bärbel Mayer lebt in Seelze und ihre Mutter stammt auch aus Seelze. Die ist nur wenige Jahre jünger gewesen als Ilse.
Und die beiden haben sich gekannt?
Ja, die haben sich tatsächlich gekannt, aber so wie alle in Seelze ging Bärbel Mayers Mutter nach 1945 davon aus, dass Ilse die Nazizeit nicht überlebt hat. Und die Tochter, also meine Interviewpartnerin Bärbel Mayer, die sucht nun nach Nachfahren ihrer Urgroßmutter.
Also es war im Jahr 2000, als ich auf der Suche nach den Angehörigen meiner 1885 ausgewanderten Urgroßmutter gesucht habe. Und man hatte mir einen Tipp gegeben, eine Suchmeldung im argentinischen Tageblatt aufzugeben.
Und Ilse hat diese Anzeige natürlich gelesen, oder? Das argentinische Tageblatt haben ja fast alle deutsch sprechenden Jüdinnen und Juden in Argentinien gelesen. Sie hatte sicher ein Abo.
Ganz genau, so ist es gewesen und sie hat sie offensichtlich sehr gründlich gelesen und daraufhin bekommt Bärbel Mayer eine Nachricht von Ricardo Grünewald, von Ilses Sohn.
Er hat mir eine E-Mail geschrieben und hat geschrieben, seine Mutter hätte diese Suchmeldung gelesen, in der auch stand, dass ich in Seelze wohne. Und da hätte sie behauptet, sie wäre die einzige Frau in Buenos Aires, die in Seelze geboren ist.
Das wäre ein bisschen verrückt und auch ein großer Zufall, aber hört selbst weiter.
Das hat er gesagt und er hat gesagt, seine Eltern leben in einem Altersheim, wo viele deutschstämmige Juden zu Hause sind, die eigentlich so leben, wie sie in Deutschland gelebt haben. Und es gibt wohl auch einen Chor oder die singen sehr viel und seinen Eltern würden die deutschen Volkslieder am lautesten singen. Ja, und dann hat er gesagt, falls ich mal nach Argentinien komme, wäre es schön, wenn wir uns mal treffen würden.
Hat es da sofort bei Ihnen Klick gemacht, als Sie den Namen gehört haben?
Ja, es hat sofort Klick gemacht bei mir, weil ich wusste von meiner Mutter, dass es diese deutsch-jüdische Familie in Seelze gegeben hat, die einen, damals hat man gesagt, Weißwarengeschäft führten. Und meine Mutter war gute Kundin dort.
Verrückt. Dabei gab es zur Familie Willner in Seelze bis zu dem Zeitpunkt noch ganz andere Informationen.
Das war die große Überraschung für mich, weil aus dem Stadtarchiv auch mal so eine Publikation herausgegeben wurde, wo allgemein über die Geschäftswelt in Seelze gesprochen wurde. Und da wurde vermutet, dass die Familie Willner ausgelöscht sei.
Davon sind Sie in Seelze ausgegangen also?
Ja, es gab bis zu dem Zeitpunkt einfach keine anderen Informationen.
Und ich war damals zu der Zeit, als das alles passierte, Standesbeamtin in Seelze. Und als ich dann in Argentinien gewesen war und Herrn Grünewald getroffen hatte, nettes Gespräch mit ihm hatte, habe ich das dann anschließend an die Stadtverwaltung weitergegeben, damit man nun besser informiert war.
Wie nüchtern Sie das erzählt.
Ja, das stimmt. Sie wirkt so, aber ich finde, wenn man weiß, was gleich kommt, kann man den Stolz und die Freude in ihrer Stimme auch hören.
Wie war denn das, als das dann rauskam, als Sie dann an die Stadt herangetreten waren? Wie war da die Reaktion?
Also erstmal kann man sagen, Herr Saul war ja damals Stadtarchivar. Der war also erstmal völlig baff.
Ich habe so in Erinnerung, dass da tatsächlich das erste Mal klar war, Ilse Willner ist mit Helmut Grünewald, den sie 1938 geheiratet hat, ausgewandert nach Buenos Aires.
Das ist Norbert Saul, den kennt ihr ja bereits, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Mann, der sich zu dem damaligen Zeitpunkt schon intensiv mit der Geschichte der einzigen jüdischen Familie der Stadt beschäftigt hatte.
Und der kurz davor bereits erfahren hatte, dass Ilses Vater, dessen Frau und deren Tochter in Australien überlebt hatten, auch ein Zufall, dass er das erfahren hat, und jetzt eben auch Ilse und ihr Mann.
Also ich habe mich natürlich total gefreut, dass da jemand aus der Familie überlebt hat und dass Ilse Grünewald, dass die nun auch noch lebte.
Eine zufällige Entdeckung, die alles verändert hat.
Er hat dann auch den Kontakt zu dem Herrn Grünewald in Buenos Aires aufgenommen. Wir haben dann hier auch Fotos gemacht von dem Haus, in dem das Geschäft war, von dem Haus, in dem die Willners gewohnt haben. Und noch so ein paar markante Punkte hier aus Seelze haben wir aufgenommen. Das hat Herr Saul dann alles zu Herrn Grünewald geschickt. Und ich weiß nicht, was die Stadt ansonsten
Im Grunde haben Sie die Geschichtsschreibung massiv verändert.
Das kann man sagen, ja, kann man sagen.
Wie fühlt sich das an?
Das hat mir auch Spaß gemacht. Also ich denke, damit habe ich auch die Bestätigung gekriegt, dass es gut war, dass ich überhaupt diese Nachforschungen da in Gang gebracht habe. Ich habe meine Familie übrigens auch gefunden und das passte alles gut zusammen.
Ja, großartig. Dankeschön.
Wir wissen, damit ist diese tolle Geschichte längst nicht zu Ende. Hören wir mal rein. Den nächsten Ton hast du am 13. Juni 2024 aufgenommen, als du morgens hektisch einige Leute angerufen hast auf der Suche nach jemandem, der mit dir nach Seelze fährt oder dir ein Auto leiht. Es musste ganz schnell gehen, aber Tim Hoppe hatte keine Zeit und brauchte sein Auto selber und ich genauso.
Kannst du dich erinnern?
Ja.
Ja, das war krass. Ich hatte morgens, ich glaube, es war so 10 Uhr oder so, einen Anruf bekommen eben von Norbert Saul, dass, ich glaube, um 1 die Stolpersteinverlegung stattfinden würde. Also ich meine, du merkst, ne, 10 Uhr und 1 ist nicht viel Zeit. Ich fühlte mich eigentlich krank und deswegen war ich zu Hause. Das war der Grund, warum ich zu Hause war.
Ja, und jetzt hast du im Nachhinein Norbert Saul darum gebeten zu erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass er dich an dem Morgen angerufen hat.
Ach so, dass Sie da noch auftauchen konnten.
Ja, ohne Sie hätte ich es ja nicht erfahren.
Ja, also erstmal nochmal zurück zu dieser, kurz zu dieser Geschichte, dass Sie mich da kontaktiert haben. Ich war ja nun immerhin noch Stadtarchiv Seelze, also mich konnte man ja relativ gut erreichen. Ich war aber mit diesem Thema Willners, Grünewald, war ich längst nicht mehr beschäftigt. Ich meine, ich habe nicht über 10 Jahre die ganze Zeit an diesem Thema gearbeitet.
Natürlich.
Sondern für mich ist so ein Thema dann einfach irgendwann mal erledigt und ich hatte dann auch schon Jahre keinen Kontakt mehr mit Ricardo Grünewald. Wir haben 2018 diese Initiative von Olli Schneider für die Stolpersteine noch begleitet und da wurde dann nichts draus und dann kam Corona und dann wurde nochmal nichts draus und so weiter und so weiter. Für mich war das Thema einfach irgendwann in der Schublade und damit gut. So, dann die Geschichte. Wir haben damals, als wir beide Kontakt hatten, haben sie gesagt, und wenn das mit den Stolpersteinen klappt, dann sagen sie mir aber Bescheid.
Ich erinnere
Inzwischen
mich.
Inzwischen war ich aber schon 2,5 Jahre in Rente und das verändert schon auch was.
Na klar.
Und an dem Morgen, wo die Stolpersteinverlegung dann am frühen Nachmittag sein sollte, an dem Morgen ist mir eingefallen, da gab es jemand, dem ich Bescheid sagen sollte. Ich wusste ja ihren Namen, wenigstens den wusste ich ja noch. Und dann haben sie ja auch eine Homepage, wo man relativ schnell Kontakt mit ihnen aufnehmen kann. Ich habe dann einfach diese Telefonnummer da angerufen und sie waren zufällig in der Lage ranzugehen und sie waren zufällig in der Lage, an dem Tag sofort loszubrausen, um von Hamburg nach Seelze zu fahren.
Und ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie mich angerufen, dass Sie sich an mich erinnert haben. Das war wirklich super.
Und dann bist du hingefahren, wie eigentlich? Du hattest ja nicht viel Zeit.
Ja, tatsächlich habe ich dann ein Auto aufgetrieben von meiner Freundin und Nachbarin Patricia, die auch zufällig im Homeoffice war. Und es war ziemlich schrecklich, weil ich natürlich mega gestresst war. Es war so knapp und ich fühlte mich eben auch nicht so richtig gut. Und dann habe ich mich auch noch verfahren, bin irgendwo falsch abgefahren und oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Guten Tag, ich bin Journalistin und habe vor 20 Jahren Ilse Grünewald interviewt. Deswegen bin ich hier. Herr Saul hat mich heute Morgen angerufen und gesagt, das findet statt. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt.
Sind Sie Teil meiner Rede?
Ja. Ah ja?
Ja.
Warum haben Sie mich nicht eingeladen?
Namentlich kommen Sie vor.
Ja, aber warum lädt mich niemand ein?
Weil wir einfach nicht auf so viele Sachen kommen.
Ja.
Irgendwie tausend
Mensch. Wenn Sie die Journalistin sind.
Genau.
Mensch.
Wenn
Sie, ja.
Herr Saul,
ich habe vor 4 Jahren mit Herrn Saul Kontakt aufgenommen.
Aber der ist eben
das liegt wiederum daran, dass Herr Saul im Ruhestand ist.
Ich weiß das doch.
Dann laufen die Infos nicht mehr.
Aber er hat mich ja informiert heute Morgen. Ich kann es nachher nochmal gucken. Um 10 oder so.
Das kann sehen, dass auch im Ruhestand noch gut arbeitet.
Ja. Aber jetzt bin ich auch ein bisschen geschirrig. Und dann habe ich den ja gewesen. Mit Stau und allem.
Oh Gott, du hast aufgeregt. Ich kenne dich ja einfach zu lange. Ich weiß genau, wie du da wie du da angekommen bist wahrscheinlich. Aber,
die Stolpersteine.
Ja, ein bisschen hektisiert. Ja.
Naja, und deswegen ist der Ton auch so richtig gut. Ne? Ja. Ich habe da also volle Qualität abgeliefert. Das tut mir leid. Das war alles, was ich in der Lage irgendwie realisieren konnte. Also die Stolpersteinverlegung war einfach krass wichtig. Und ich wusste, und deswegen war es auch echt, ich musste dahin. Ich wusste ja von Norbert Saul auch, das hat er mir morgens eben auch gesagt, dass Ricardo und seine Frau Rachel da sein würden. Es war also mega wichtig, dahin zu fahren. Und ja, habt ihr ja gehört, ich war dann auch pünktlich.
Ja. Du hast ja an dem Tag ja auch fleißig Fotos gepostet bei Instagram. Könnt ihr euch die Fotos dazu angucken, liebe Hörerinnen und Hörer, oder auf Ilses Seite. Da gibt es zur Stolpersteinverlegung ja schon längst eine Fotogalerie und jetzt haben wir noch einen Ton von dem SPD-Bürgermeister Alexander Masthoff erwähnten Rede, in der er auch dich erwähnt und eine kleine Vorwarnung, der Ton klingt, als sei er historisch.
Ja, es war ja so hektisch vor Ort und ich habe da ein paar Fehler gemacht, aber ich würde sagen, er ist gut genug, damit wir ihn hier vorspielen.
Sehr geehrte Mitglieder des Rates und des Ortsrates, Seelze, liebe Gäste. Ich möchte mit einem Zitat beginnen. Ich kann vergeben, aber ich kann nicht vergessen. Unmöglich, ich kann es nicht. Dieses Zitat von Ilse Grünewald, geborene Wilner, stammt aus einem Interview, das die Journalistin Corinna Belo, herzlich willkommen hier bei uns, einst als Teil des Projekts Ein Stück Deutschland mit ihr geführt hat. In wenigen Worten zeigt dieses Zitat zugleich eine Verpflichtung für uns als Seelzerinnen und Seelzer, nämlich, dass das berührende Schicksal dieser Bürgerinnen und Bürger der damaligen Gemeinde Seelze nicht in Vergessenheit geraten darf. Die Stolpersteine rufen uns von jetzt an, von heute an ins Gedächtnis, dass unbescholtene Bürgerinnen und Bürger aus der Mitte der Gemeinde Seelze
auf Grundlage einer verbrecherischen Ideologie durch ihre Mitmenschen ausgegrenzt und verfolgt, inhaftiert und enteignet, zuletzt vertrieben und auch ermordet worden sind. Liebes Ehepaar Grünewald, im Namen des Rates und der Verwaltung der Stadt Seeze kann ich Ihnen abschließend versichern, wir werden Ihren Angehörigen ein ehrendes Andenken bewahren und wir werden als Stadtgesellschaft wachsam bleiben, um gemeinsam für unsere demokratischen Werte uns einzusetzen und aktiv gegen jegliche Form von Extremismus und Menschenfeindlichkeit vorzugehen.
Boah.
Was mit dir?
Boah, bewegt mich schon sehr. Das VHS-Zeitzeugenprojekt aus den 1980er Jahren, die Recherchen von Norbert Saul in den 1990er und 2000er Jahren, Bärbel Meyers private Familienforschung, der Zufall und dann ein Interview mit Ilse 2004, all das zusammen vervollständigt unseren Blick auf die Geschichte und in diesem Fall auf die einzige jüdische Familie in Seelze und deren Schicksal nach 1933.
Ja, du sagst so, das berührt dich so und irgendwie, ja. Und es ist auch so, Carsten, dass, dass es ja auch ein bisschen das ist, was uns so antreibt. Also würde ich jetzt mal für dich vielleicht auch mitsagen. Du kannst es vielleicht kannst sagen, was dich antreibt. Aber es ist wirklich das, was dieses Projekt ja bedeutet, dass wir, also das motiviert uns, ne? Das treibt uns an, auch diese Geschichten, also die sich dann auch so aus so Stücken zusammensetzen, ne? Immer mehr Leute machen mit und viele beschäftigen sich damit und am Ende wird das Bild immer runder und wir können hier davon im Podcast erzählen. Das ist einfach.
Das Spannende finde ich, dass das irgendwie für mich damit anfangen, dass du mir gesagt hast, du hast dieses Buch, wir kannten uns ja schon lange, ich kannte dieses Buch nicht und dann habe ich gesagt, oder dann haben wir gesagt, Homepage, dann war die Homepage da, dann wurde die ein bisschen ausgebaut, dann hast du mir verraten, dass du ja alles noch auf Tape hast, sozusagen die Interviews und jetzt, so, das ist ja trotzdem alles sehr fiktiv, weil man das irgendwie so, man macht einen Podcast und dann hören den Leute, aber es gibt quasi keine Antworten oder keine Reaktionen auf das, was man macht und dass du dann so da vor Ort bist und dieser Podcast, aber vor allen Dingen natürlich auch deine Recherchearbeit dann dazu führt, dass ja wir Teil so einer Veranstaltung werden. Das bewegt mich einfach, dass den Leuten dann dort ja irgendwie vorgelesen wird und damit natürlich so eine Veranstaltung auch verändert wird und dem Ganzen noch mehr Leben gegeben wird. Das freut mich einfach.
Aber genau, ich meine, das war jetzt ja 2024, oder? Ne? Und seitdem ist wieder so total viel passiert, weil ich auch wieder da war und dann wir diese Folgen hier zusammen gemacht haben. Und natürlich wird das jetzt auch für nachfolgende Generationen, diese ganze Genese dieser Recherche und dieser Geschichtsschreibungsveränderung, kann man sagen, ja, also wie sich das so zusammensetzt, auch nachvollziehbar. Ne? Also wie ergibt sich sowas eigentlich? Also dass am Ende eine Geschichte doch halbwegs erzählbar wird oder ganz wird, ne, nicht mehr so lückenhaft ist. Und das sehen wir ja hier dadurch auch, dass wir hier diesen Podcast machen. Ja. Ne? Und das ist so ein bisschen der Schlusspunkt vielleicht, aber daraus kann sich ja auch wieder Neues ergeben. Also ich sehe da viel Potenzial, auch für junge Leute damit umzugehen in Zukunft.
Ja. Dann können wir an dieser Stelle mal sagen, dass wir Helferinnen und Helfer in allen möglichen Städten suchen. Also Leute wie Norbert Saul oder Martina Krickel aus Seelze oder Christina Igler von der Stolperstein-Initiative in Hamburg, die dir bei den Recherchen zu unseren Protagonistinnen und Protagonisten helfen können.
In Berlin bräuchte ich jemanden, in Frankfurt, in Wiesbaden, in Schweinfurt, in München, auch in Düsseldorf und so weiter und so weiter. Ich denke auch darüber nach, Schulen anzuschreiben, ob die vielleicht Lust hätten, eine solche Recherche als Geschichtsprojekt zu machen. Das fände ich wirklich auch total super, dass die in die Archive gehen und sich daran üben, mit historischen Quellen und so weiter umzugehen. Aber dafür muss ich Zeit haben, das muss ich anleihen. Das will ich aber, habe ich ganz fest vor.
Also, wenn sich jemand angesprochen fühlt, bitte unter sozial@einstückdeutschland.com bei uns melden. Das ist die E-Mail-Adresse, ein Stück, natürlich mit UE. Oder direkt an Corinna unter c.below, also below@einstückdeutschland.com.
Sehr, sehr gerne. Und jetzt wieder zurück nach Seelze. Was ich noch erzählen muss.
Ach so, man kann natürlich auch über Instagram einfach anschreiben, um das auch mal
das
zu
stimmt.
sagen.
Ne?
Für die ganz Jungen, die schreiben keine Mails mehr.
Stimmt. Also, okay, also auch über Instagram kein Problem. Ja. Genau, also wir gehen wieder nach Seelze zurück, weil ich da noch was zu erzählen habe, was auch total krass ist. Dort, wo die Seelzer, wo der Seelzer Steinmetz Oliver Schneider auf eigene Kosten zusammen mit seiner Tochter die Stolpersteine eigenhändig verlegt hat, siehe Fotos, direkt vor dem letzten Wohn- und Geschäftshaus von Ilses Familie, da liegen keine Stolpersteine mehr.
Am 17. Oktober 2013 heißt es auf ndr.de Hannover, Stolpersteine in Seelze gestohlen. Laut Polizei waren 3 der 6 Steine geklaut worden. Oliver Schneider, der Steinmetz, hat die anderen 3 erstmal entfernt, um sie zu sichern. Seitdem liegen also vor dem Haus keine Stolpersteine mehr für Ilse und ihre Familie.
Zwei der drei Steine sind später wieder aufgetaucht, aber schon bevor die Steine aus dem Gehweg rausgerissen wurden, hatten Unbekannte die frisch verlegten Steine mit Farbe besprüht.
Jetzt hören wir Alexander Mastow dazu, den du vor kurzem noch einmal am Telefon dazu interviewt hast.
Das ist bei uns nicht nur in der Stadtverwaltung, sondern in der ganzen Stadt mit einem großen Entsetzen aufgenommen worden. Man konnte überhaupt gar nicht glauben, dass so eine brachiale Gewalt und anscheinend auch so eine Wut und so ein Hass vorherrscht gegen etwas, was wichtig ist als Erinnerungskultur in unserer Geschichte, nämlich diese Stolpersteine. Also wir waren völlig entsetzt, fassungslos und am Anfang, das kommt selten vor, dass ich sprachlos bin. Ja, ich war auch sprachlos.
Seit der Beschädigung und dem Diebstahl ermittelt natürlich der Staatsschutz, wie üblich und wie meistens auch ohne Ergebnis.
Und das wird höchstwahrscheinlich auch so bleiben. Bekannt ist, der Steinmetz Oliver Schneider hat gleich nach dem Diebstahl den fehlenden Stolperstein bei der Stiftung Spuren Gunther Demnig bestellt und ja, das hat gedauert.
Warum das so unendlich lange dauert, wollte ich von Katja Demnig wissen, Ehefrau und Stellvertreterin von Gunther Demnig, die auch für Pressefragen zuständig ist. Leider hat das mit dem Interview nicht geklappt, aber sie schreibt, dass hinter der Stiftung nur ein sehr kleines Team steckt. Wenn also eine neue Anfrage kommt, müssen die erstmal von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter oder wissenschaftlicher Mitarbeiterin sorgfältig geprüft werden, um möglichst viele Fehlerquellen auszuschließen, also die ganzen historischen Daten, Fakten und so weiter, um dann den Stolperstein oder auch mehrere nach den neuesten Erkenntnissen, historischen Erkenntnissen anzufertigen. Dann prüfen MitarbeiterInnen die Inschriften nochmal und erst dann werden die Steine in Handarbeit gefertigt und das dauert. Pro Monat schaffen die in 6 Werkstätten zwischen 750 und 950 Stück. Und weil immer mehr Anfragen kommen, richtet die Stiftung gerade eine 7. Werkstatt ein. Ja, die kommen einfach nicht hinterher. Und was ich nochmal toll finde, auch erwähnenswert finde, seit 1995, als Gunther Demnig die ersten Steine noch so guerillamäßig illegal verlegt hat, wurden in 32 europäischen Ländern über 126.500 Stolpersteine verlegt.
Ein trauriger Anlass, aber das ist natürlich wirklich großartig, dass diese Nachfrage nach Stolpersteinen ungebremst ist. Jeder Stein macht eine weitere Person, weiteres Opfer der Nazis wieder sichtbar.
Und manche wollen diese Sichtbarkeit nicht. Sie wollen nicht, dass wir uns an die Opfer und damit auch an die Verbrechen unserer Vorfahren erinnern.
Und solche Leute beschädigen oder klauen die Steine, aber wie oft sowas passiert, lässt sich nicht sagen, weil Vandalismus oder auch Diebstahl von Stolpersteinen nicht zentral erfasst wird.
Aber alleine Sachsen-Anhalt, der AfD-Hochburg, wurden 2024 insgesamt 18 Stolpersteine beschädigt oder gestohlen. Allein 10 davon in Zeitz, die anderen in Halle, Oschersleben und Weißenfels. Und auch in Thüringen passiert das immer wieder.
Aber es gibt auch Fälle in Göttingen, in Werne, in Regensburg, Kaiserslautern und Berlin.
Ich weiß auch von einem Fall in Pinneberg sogar, in Schleswig-Holstein.
Konntest du mit Oliver Schneider sprechen?
Also, Oliver Schneider ist sehr schwer zu kriegen. Für ein Telefoninterview hatte er keine Zeit, aber immerhin hat er mir gesagt, wie es jetzt weitergeht.
Und?
Nach viel hin und her ist sein Ziel, dass er die Steine noch vor Ende des Sommers wieder verlegt.
Dazu nochmal Alexander Mastow.
Wir sind uns einig, dass die Steine auch genau an dieser Stelle wieder gesetzt werden sollen. Und wir werden dann gemeinschaftlich mit Oliver Schneider schauen, wie wir die Steine besser noch verankern können in der Erde, also dass dann eben dort in dem Bereich, wo sie gesetzt gewesen sind, sie dann dort auch sicher und festgesetzt sind.
Hoffentlich lassen sie sich dann nicht mehr klauen.
Bei uns sind die Steine in jedem Fall in der Fotogalerie verewigt und die Erinnerung an Familie Willner ist jetzt sowieso gesichert auf der Internetseite der Stadt Seelze, hier in unserem Podcast und auf www.einstückdeutschland.com.
Und damit kommen wir jetzt wirklich zum Ende der Geschichte von Ilse Grünewald. Keine weitere Folge mehr, obwohl man ja nie weiß. Ne?
Aber vorerst.
Ja, genau.
Wir danken an dieser Stelle wirklich von Herzen allen Beteiligten, die mit ihrer Stimme, ihren Erinnerungen und ihrem Engagement mitgemacht haben und damit diese Podcast-Staffel möglich gemacht haben.
Das sind Martina Krickel, Bärbel Meyer, Norbert Saul, Alexander Mastorf und Katja Demnig. Danke an euch alle und an Sie.
Und danke auch nochmal an alle Kollegen, die für diese Staffel Texte eingesprochen haben. Und danke an Philipp Teichert von Fluid Sound für die Tonnachbearbeitung.
Auch ich sag Danke von Herzen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, euch hat diese Folge und die ganze Staffel gefallen. Ich muss sagen, ich bin heute ein bisschen nah am Wasser gebaut. Gebt uns bitte für diese und alle anderen Folgen Feedback oder auch eine Bewertung. Gerne auch für den Podcast insgesamt. Ihr wisst, das geht eigentlich bei allen gängigen Podcast-Plattformen mittlerweile. Sogar bei Spotify kann man Kommentare hinterlassen und so weiter. Ihr könnt uns euer Feedback aber auch schreiben und wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr das tut, an sozial@einstückdeutschland.com direkt per Mail.
Oder über Instagram.
Wir werden modern.
Ja, genau. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, wir sagen es immer wieder und ich hoffe, wir nerven euch damit nicht. Wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, dann macht das bitte und empfehlt ihn Freunden, Familie. Ja, ihr findet uns ja überall.
Und denkt dran, ihr findet uns auch bei Steady, da könnt ihr den Newsletter abonnieren und Teil der Einstück Deutschland Community werden. Heißt, ihr unterstützt unsere Arbeit, es steckt viel Arbeit in diesem Podcast. Ihr habt ja zum Beispiel auch gerade gehört, dass Corinna auch wieder zur Stolpersteinverlegung nach Hannover gefahren ist. Und auch wenn das nur, keine Ahnung, 50 Euro Fahrtkosten sind.
Nee,
sind,
mehr.
Ja, gut, okay, gerade jetzt teuer. In der heutigen Zeit noch mehr, genau. Dann wisst ihr, was sozusagen einfach so eingesetzt wird an Mitteln, sogar für solche Kleinigkeiten. Und wir finden tatsächlich, sagen das selbstbewusst, Arbeit sollte eben auch bezahlt werden. Wir arbeiten auch an weiteren Finanzierungsmodellen, aber Steady ist eine Möglichkeit. Und wenn euch das wert ist, sind es nur 4, 7 oder 11 Euro im Monat, so oder so. Bleibt uns treu. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bleibt gesund und zuversichtlich, sage ich ja immer. Und kämpferisch im Sinne der Demokratie. Es war nie so wichtig wie heute. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.